Morgen.
Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marcos Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Ja, hallo, heute Dienstagabend wieder eine Themensendung unserer Focus Europa Redaktion. In einer halben Stunde wollen wir uns beschäftigen, heute mit einem Schwerpunkt, nämlich der EU-Außen- und Sicherheitspolitik. Am Mikrofon begrüßen euch der Hardy und der
Michel.
Wir werden heute drei Beiträge haben. Wir werden einleitend paar Begrifflichkeiten aus dem Bereich dieser Außen- und Militärpolitik der EU erklären. Also Stichwort gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik GASP, was man sehr oft hört. Danach wird es ein Interview geben mit dem Parlamentarier der Linksfraktion im Europaparlament, Tobias Pflüger, über einen Aspekt der EU-Afrika-Politik, die jetzt neu aufgelegt wurde, und gleich im Anschluss daran noch eine Fortsetzung des Interviews mit Tobias Pflüger, der sich mit den Besonderheiten der EU-Militärausgaben beschäftigt, die zurzeit normalerweise gar nicht durchgeführt werden dürfen, weil die Verfassung noch nicht gilt und deswegen unter verschiedenen anderen Haushaltstiteln versteckt werden müssen, das aber gegen Ende der Sendung. Wir fangen nun an mit einem kurzen Erläuterung verschiedener Essentials-Punkte aus dem Bereich der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik.
Also jetzt kommen die Headbanger.
Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik GASP wurde mit dem Vertrag von Maastricht 1992 errichtet. Die Grundsätze und den Rahmen der GASP bestimmt der Europäische Rat. Der Europäische Rat besteht aus den Staats- und Regierungschefs und tritt höchstens viermal jährlich zusammen. Er kann nur einstimmig gemeinsame Strategien beschließen. Die weitere Steuerung der GASP obliegt dem Rat der Europäischen Union in seiner Zusammensetzung als Rat der allgemeinen Angelegenheiten, in dem die Außenminister der EU-Mitgliedstaaten vertreten sind. Das Europäische Parlament wird lediglich bei den wichtigsten Aspekten und zu den grundlegendsten Entscheidungen in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik GASP vom Ministerrat konsultiert und kann nur auf Anfragen und Empfehlungen an ihn richten.
Und deshalb wird hier von einem Demokratiedefizit geredet.
Im Vertrag von Amsterdam wurde die Funktion eines Hohen Vertreters für die GASP seit 18. Oktober 1999, hat diese Funktion Javier Solana, der immer so nett lächelt, eingerichtet. Der Hohe Vertreter wird für 5 Jahre ernannt, ist zugleich Generalsekretär des Rates der EU und vertritt gemeinsam mit dem Präsidenten des Rates die Union außenpolitisch. Oft tritt zusätzlich die Kommission in Erscheinung, man spricht dann von der Hohen Troika. Durch den Vertrag über eine Verfassung für Europa, die bisher allerdings noch nicht gültig ist, wird der Posten des Hohen Vertreters mit demjenigen des EU-Außenkommissars zusammengelegt, zurzeit für die Österreicherin Ferrero-Waldner, und der Posten des Außenministers der Union geschaffen. Was sagt uns nun der Begriff der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Dazu hören wir den Michel.
ESVP ist das Kürzel. Im Rahmen der GASP wurde vom Europäischen Rat im Jahre 2000 in Nizza eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik ESVP beschlossen. Ziel der ESVP ist die Bewältigung der sogenannten Petersberg-Aufgaben. Das sind, Zitate jetzt, humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei Krisenbewältigung, einschließlich friedensschaffender Maßnahmen, sowie sämtliche Fragen, welche die Sicherheit der Union betreffen, wozu auch die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte, falls der Europäische Rat dies beschließt. Der Durchführung der GASP und ESVP dienen 3 weitere Organe, die dem Rat der EU untergeordnet sind. Da ist zum einen das EU-Institut für Sicherheitsstudien, das EU-Satellitenzentrum und neu auch, das ist relativ neu, gell? Europäische Verteidigungsagentur.
Genau. Wie steht es nun mit den militärischen Fähigkeiten dieser ESVP? Die EU verfügt ebenso wie die NATO nicht über eigene Soldaten oder gar eine europäische Armee. Stattdessen greift die EU auf die Streitkräfte der Mitgliedstaaten zurück, welche im Einzelfall autonom über die Bereitstellung entscheiden. In Deutschland erfordert dies die Zustimmung des Deutschen Bundestages. Um im Rahmen der EU aktiv zu werden, wurde auf den Europäischen Räten von Köln und Helsinki im Jahre 1999 eine Ausweitung der militärischen Fähigkeiten der EU vereinbart. Auf Grundlage der Helsinkiel Headline Goal versetzte sich die EU daraufhin in die Lage, binnen 60 Tagen für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr 50.000 bis 60.000 Soldaten für die gesamte Brandbreite der Petersberg-Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Hierbei geht es in erster Linie um friedenssichere Einsätze wie die Mission in Bosnien-Herzegowina. Neu ist auch die Institution der sogenannten Battlegroups. Was hat's damit auf sich?
Der Rat beschloss am 22. November 2004, ihr merkt, wir kommen immer näher an die Gegenwart, 13 mobile Kampftruppen zu bilden, sogenannte Battlegroups. Diese Verbände sollen aus jeweils 1500 Soldaten bestehen und innerhalb einer kurzen Zeitspanne von 10 bis 15 Tagen zur Krisenintervention zur Verfügung stehen. Geplant ist, dass die Kleinkampftruppen in einer Entfernung von maximal 6000 Kilometer bis zu 4 Monate lang den Einsatz größerer Truppen vorbereiten. Bereits seit 2005 sind die ersten dieser Truppen einsatzbereit. Die volle Einsatzfähigkeit ist für 2007 geplant. An den Battlegroups werden sich fast alle EU-Staaten und Norwegen als Nicht-EU-Staat beteiligen. Spanien, Frankreich, Großbritannien und Italien wollen jeweils eine eigene Gruppe aufstellen. Ansonsten werden die Gruppen aber multinational sein. Deutschland beteiligt sich mit diversen Ländern an insgesamt 4 der mobilen Kampftruppen. Im Fall von EU-Militäreinsätzen liegt dann die politische Kontrolle und strategische Leitung der Mission beim Rat und dem, jetzt kommt ein neuer Begriff, politisches und sicherheitspolitisches Komitee, PSK.
Das politische und sicherheitspolitische Komitee ist ein wesentlicher Akteur der GASP. Es funktioniert normalerweise auf Botschafterebene. Es verfolgt die Entwicklungen des Weltgeschehens, ist relevant für die GASP, erarbeitet neue Strategien und überwacht deren Umsetzung. Unter der Aufsicht des Europäischen Rats gewährleistet die politische und sicherheitspolitische das politische Komitee die politische Kontrolle und strategische Leitung von Krisenmanagementsaktionen. Es wird dabei von einer Gruppe vom Ausschuss für die zivilen Aspekte der Krisenbewältigung sowie vom Militärausschuss und vom Militärstab unterstützt.
Gut, aber das erläutern wir jetzt nicht mehr, genau, wer das genau sind, sondern jetzt gehen wir ein bisschen rein und geben euch Headbanger-Musik zu hören.
Lalo Elina,
wird also ein kleiner Einblick in die vielfältigen Strukturen, die auf EU-Ebene gebildet wurden, um die ökonomischen Interessen der EU sowie deren Einzelstaaten weltweit politischen und militärisch umzusetzen. Festzuhalten bleibt, dass das Organ, das am ehesten eine demokratische Kontrolle ausüben könnte, das EU-Parlament, aus dem Entscheidungsprozess weitgehend ausgeblendet wird. Das missfällt natürlich auch den Parlamentariern und so findet man hier auch die energischsten Kritiker einer EU-Militär- und Außenpolitik. Im Folgenden nun ein Interview mit Tobias Pflüger, Mitglied der EU-Parlamentsfraktion Vereinte Europäische Linke, Nordische Grüne Linke. Er wird uns zunächst über die Neuausrichtung der EU-Politik gegenüber Afrika unterrichten und uns danach etwas über die Verschleierung von EU-Militärausgaben in diversen unscheinbaren EU-Haushaltstiteln unterrichten.
Die EU-Kommission hat Afrika quasi als einen zentralen Politikbereich entdeckt und es gibt jetzt ein Strategiepapier der EU-Kommission, verantwortet vom EU-Entwicklungskommissar Louis Michel, wo sehr detailliert beschrieben wird, welche Politik in Zukunft die Europäische Union in Afrika machen will. Es ist wie üblich bei der Europäischen Union eine Mischung aus ganz interessanten Ansätzen und sehr problematischen Ansätzen. Was praktisch immer auftaucht, ist, dass man Entwicklungshilfe mehr ausbauen will. Es wird aber nicht Kritik geübt daran, dass die Verpflichtung der einzelnen Mitgliedstaaten in Bezug auf diese Quote bei der Entwicklungspolitik jeweils noch nicht erreicht wurde. Und es findet das statt, was wir im Moment gerade in verschiedenen anderen Politikbereichen auch erleben, dass die EU ganz bewusst zivil-militärisch vorgeht. Also mit einem quasi gemischten Konzept ziviler und militärischer Akteure. Und das sieht man sehr gut auch bei dem, was praktisch so an Polizei- und Militäraktion der EU in Afrika geplant ist oder derzeit läuft. Es gibt ja derzeit den Einsatz im Sudan. Dieser Einsatz im Sudan ist eine zivil-militärische Mission, die interessanterweise aus dem European Development Fund, also dem Europäischen Entwicklungsfonds, finanziert wird. Und das heißt, es werden konkret Entwicklungshilfegelder auch für Militäraktionen benutzt.
Ist es so, dass jetzt von den Vorgaben her im Grunde die EU-Kommission eher humanistisch argumentiert, also wir wollen, dass es dort unten besser ist, dass es den Leuten besser geht, oder kann man aus den vorhandenen Dokumenten, die es jetzt schon gibt, aus Aussagen, die du kennst, eher das, was man früher so imperialistische, kolonialistische Politik nachweisen in Bezug auf Afrika, also Neuanlage von also Kampf um Rohstoffe, Anlagesphären, diese klassischen Elemente. Kann man das daraus lesen oder hast du im Wesentlichen eher Aussagen, die in Hinsicht Entwicklung, Entwicklungspolitik, wir machen es besser, wir machen es gut für die da unten? Wie ist da so die Dokumentenlage?
Ja, das ist wie üblich wieder so gemischt. Also ich würde mal sagen, typisch EU. Man redet sehr viel quasi von humanitärer Hilfe, von Hilfsaktionen der Europäischen Union und so weiter. Und in diesem Bereich findet auch einiges statt. Gleichzeitig ist es so, dass man schon sehr deutlich rauslesen kann, dass die EU für sich sagt, die Afrika ist das direkte Interessensgebiet der Europäischen Union. Und diese Mischung, ich nenne das mal sowas wie einen intelligenten Kolonialismus, also der nicht direkt Interessen formuliert, sondern wo das mit, ja, es muss doch Konfliktbewältigung oder Hilfe in diesem Bereich gemacht werden, es muss doch humanitäre Hilfe geleistet werden oder im Falle von Sudan, es muss doch quasi diese Massaker von Darfur und so weiter müssen doch beendet werden. Und Was ich im Bereich der EU sehr häufig erlebe, ist, dass man das sehr, sehr viel intelligenter formuliert, dass aber ganz klare Interessen dahinter stehen.
Kann man das eigentlich herauskriegen oder feststellen, wie stark jetzt die Beeinflussung der Politik der EU-Kommission in Bezug jetzt auf Afrika erstens von Seiten der, sagen wir mal, europäischen Industrie, Rohstoffindustrie oder sonst was und der Einzelstaaten ist? Gibt es also eher so ein Punkt von der Industrie, von den Einzelstaaten auf die Kommission oder ist es ein eigener Entwicklungsweg, den die Kommission in Bezug auf Afrika da beschreitet?
Auch da würde ich sagen, es ist einfach so diese klassische widersprüchliche Geschichte. Also weil natürlich einerseits humanitäre Hilfe von EU-Kommissionsseite aus in relativ umfangreichem Maße in bestimmte Regionen nach Afrika gegeben wird. Das Problem ist tatsächlich, dass man jetzt in Bezug auf quasi die EU selber konkrete Einflussnahmen einzelner Konzerne oder Firmen nur bedingt nachweisen kann. Allerdings, Beispiel Sudan, ist es so, dass man das sehr genau nachweisen kann, also dass dort zum Beispiel die deutsche Firma Tormelen im Moment eine Eisenbahnlinie baut, die das Öl des Südsudans, ohne dass es über den Norden exportiert werden soll, in Zukunft direkt quasi exportieren kann. Und zum gleichen Zeitpunkt wurde ja dann diese Verhandlung, die Vereinbarung getroffen, dass genau zum gleichen Zeitpunkt ein Referendum im Sudan stattfindet, ob der Südsudan eigenständiger Staat werden will oder nicht. Da kann man dann in dem Punkt ganz konkret quasi die Interessen deutscher Konzerne im Sudan nachweisen und das ganz konkret praktisch die Verhandlung auch darauf, das Ergebnis der Verhandlung darauf hin zugeschnitten wurde. Mhm. In Bezug auf die EU ist das einfach immer schwieriger, weil das dort nicht so direkt formuliert wird, aber wenn man praktisch so diese Afrika-Strategie durchgeht, sich halt zeigt, wo spezielle Interessen vorhanden sind, zum Beispiel im Kongo. Und im Falle von Kongo ist es ja so, dass inzwischen jetzt diskutiert wird, die dritte Militärpolizeimission dort durchzuführen. Und im Kongo ist relativ offensichtlich, da scheint ein besonderes Interesse zu sein der EU, wo natürlich wiederum, sagen wir mal, nicht unwesentlich in diesem Fall Frankreich dahinter steckt. Oder im Falle des Nachbarstaates des anderen Kongo, quasi Belgien. Das heißt, man kann bei der EU sehr häufig zeigen, wie die ehemaligen Kolonialmächte durchaus auch via EU eine bestimmte Politik machen. Und im Falle von Kongo ist zum Beispiel so, dass der Entwicklungskommissar Louis Michel sogar, also ich glaube, es ist seine Tochter, die dort konkret vor Ort auch wirtschaftlich aktiv ist. Also da gibt es dann auch ganz direkte Zusammenhänge. Also auch das kann man nachweisen.
Hast du einen Eindruck, dass sich praktisch diese ehemaligen Kolonialstaaten jetzt erst recht um ihre ehemaligen Kolonien nochmal erneut kümmern? Also mir fällt jetzt eine Meldung ein, die letzte Woche kam, Deutschland und Frankreich liegen im kleinen Streit wegen Mauretanien. Da gab es eine Auseinandersetzung. Also dass sich da eher so eine Sache von den Einzelstaaten verstärkt entwickelt und dann, wie du sagst, via die EU praktisch dann versuchen, da irgendwie reinzukommen wieder.
Ja, ich würde den Eindruck bestätigen, weil das tatsächlich so ist. Ja, es ist ja im Grunde genommen ein neuer Resonanzboden, die EU, in dem die einzelnen Mitgliedstaaten ihre jeweilige Interessenspolitik betreiben können. Und die Akteure in der EU, zum Beispiel Louis Michel, der Entwicklungshilfekommissar, ist ja vorher in der belgischen Politik sehr präsent gewesen. Und insofern ist es durchaus jeweils auch eine Fortsetzung dieser Politik der Einzelmitgliedstaaten. Mhm.
You are so
Ob nun national nur aufgestellt oder national gemixt, die Euro Battle Groups sind in der Mache, obwohl, wie gesagt, der Verfassungsvertrag in Frankreich und den Niederlanden abgelehnt wurde und es eigentlich gar keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Und es gibt auch ein EU-Parlament, das mehrheitlich sich für die EU Battle Groups ausspricht. Und auch zivilgesellschaftliche Organisationen, wie wir jüngst feststellen konnten, hat die UNESCO-Kommission in Deutschland, also die UNESCO in Deutschland, hatte gefordert, dass der Militäreinsatz in Kongo durch EU-Battlegroups bestritten werden sollte, insbesondere in Ostkongo. So, jetzt aber weiter mit dem Flüger-Interview. Tobias Flüger.
Auf EU-Ebene findet ein schleichender Prozess statt, in dem viele Entscheidungen, Auslandseinsätze betreffend, am Parlament vorbei getroffen werden, um sie somit einer demokratischen Kontrolle zu entziehen. Dies betrifft vor allem die Finanzierung der EU-Militäreinsätze. Zum Beispiel wird der am 1.12.2004 von der NATO übernommene Einsatz in Bosnien-Herzegowina, der von den EU-Vertretern gerne als Flaggschiff zukünftiger Militäreinsätze der EU bezeichnet wird, durch einen sogenannten Athena-Mechanismus finanziert. Der Athena-Mechanismus ist ein Beschluss des Rats der Europäischen Union, also der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer, und beinhaltet, dass die jeweilige Regierung in einen Fonds einzahlt. Dieser Fonds ist aber explizit kein EU-Fonds. Aus Sicht der EU-Regierungsvertreter liegt der Zweck dieses Nicht-EU-Fonds darin verborgen, dass er somit der Kontrolle des EU-Parlaments genauso wie der Kontrolle der einzelstaatlichen Parlamente entzogen ist, da diese ja nur die Zahlung ihres eigenen Landes mitgeteilt bekommen und eine Addition aller Zahlungen sich aus verschiedenen Gründen heraus als schwierig erweist. Die EU-Einsätze im Kongo und im Sudan werden erstaunlicherweise über das EU-Entwicklungshilfebudget finanziert. Louis Michel, der EU-Entwicklungshilfekommissar, räumt offen ein, dass die Finanzierung dieser Einsätze über EU-Entwicklungshilfegelder nicht unproblematisch ist. Begründet wurde dies damit, dass der EU-Verfassungsvertrag noch nicht ratifiziert sei. Dieser sieht einen eigenständigen EU-Militärhaushalt vor. Der aktuell noch gültige Nizza-Vertrag verbietet dagegen ein selbstständiges EU-Militärbudget. Die EU-Regierungschefs benötigen also dringend den EU-Verfassungsvertrag, um eine haushaltstechnisch saubere Finanzierung ihrer Militäreinsätze durchführen zu können. Im folgenden Interview beschreibt Tobias Flüger, Abgeordneter der Europäischen Linken im EU-Parlament, diese Verschleierung von EU-Militärausgaben und berichtet, welche Maßnahmen die Linke im EU-Parlament gegen diese Budgetmanipulationen unternimmt.
Zum Thema Finanzierung. Es ist ja so, es gibt praktisch keinen EU-Militärhaushalt, weil es die Verfassung noch nicht gibt, die das vorsieht. Aber du hast festgestellt, dass inzwischen bestimmte Gelder für solche Zwecke durchaus im Haushalt auftauchen. Was ist dir aufgefallen da?
Ja, das ist ganz interessant, weil der Nizza-Vertrag verbietet einen eigenständigen EU-Militärhaushalt. Und man hat dann von Seiten der verschiedenen EU-Regierungen, aber auch von der EU-Kommission, ist man immer davon ausgegangen, der Verfassungsvertrag kommt jetzt eh. Der ist ja jetzt in Frankreich und den Niederlanden erfolgreich gestoppt worden. Und jetzt muss man über Umwegfinanzierung und Trickfinanzierung trotzdem diese Militäreinsätze, die durchgeführt werden, finanzieren. Da gibt es den sogenannten Athena-Mechanismus, wo die Mitgliedstaaten Geld einzahlen und dann praktisch von diesem Topf aus diese Militäreinsätze finanziert werden. Und ich habe herausgefunden, dass im Falle vom Sudan ganz konkret aus dem EU-Entwicklungsfonds Gelder genommen werden, um dort einen sogenannten zivil-militärischen Einsatz, nämlich AMIS-2, zu finanzieren. Interessant war, wir hatten jetzt eine Debatte im Unterausschuss Sicherheit und Verteidigung genau zu diesem Punkt, dass denjenigen, die im Haushaltsausschuss dafür verantwortlich sind, die Problematik durchaus bewusst ist, dass aber als Antwort kommt, ja, man muss ja so lange quasi solche Umwegsfinanzierung machen, bis der Verfassungsvertrag kommt. Jetzt gehe ich persönlich davon aus, dass der gar nicht kommen wird, der Verfassungsvertrag, zumindest nicht in seiner bestehenden Form. Und das heißt, was passiert, sind bewusst von den EU-Regierungen und der EU-Kommission geduldete Tricksereien, die nicht mal mehr auf legaler Grundlage ablaufen. Aber da ja die verschiedenen Verantwortlichen der EU und der einzelnen Mitgliedstaaten diese Militäreinsätze und Polizeieinsätze wollen, wird es dann entsprechend finanziert. Wir haben inzwischen 5 verschiedene Töpfe, aus denen das genommen wird. Den problematischsten finde ich den EU-Entwicklungsfonds. Dann gibt es dieses Athena-Verfahren, dann gibt es sogenannte Ad-Hoc-Finanzierung. Dazu kann einem hier keiner genauer sagen, was das wieder ist. Und dann gibt es konkret quasi im Haushalt der Kommission Ausgaben für Militäreinsätze. Auch das ist ganz spannend, weil das natürlich auch ein Bruch des Nizza-Vertrages ist. Da aber offensichtlich quasi niemand sich da dagegen politisch wendet, wird es einfach insgesamt so geduldet.
Deswegen auch die abschließende Frage, was macht jetzt die Linke, also die Linke-Fraktion oder die kritische Fraktion im Europaparlament gegen diese verschiedenen Sachen, die du jetzt hier erwähnt hast? Gibt es da Initiativen? Ist da überhaupt irgendwas möglich aus dem Parlament raus?
Also wir als Büro sind im Moment gerade insgesamt an diesem Bereich dran. Ich habe mit dem Verantwortlichen meiner Fraktion im Haushaltsausschuss, dem Esko Seppänen aus Finnland, die Vereinbarung, dass wir dieses Thema hochziehen, sobald wir detailliertere Informationen haben. Inzwischen ist es so, dass ich glaube, inzwischen soweit über Informationen zu verfügen, dass wir das hochziehen können. Und dann werden wir wahrscheinlich eine sogenannte mündliche Anfrage machen, die dann im Parlament debattiert werden muss. Im Unterausschuss ist relativ deutlich, dass die anderen alle um die Problematik wissen, dass sie sie aber politisch wollen und dass nur wir diejenigen sind, die das kritisieren und sagen, das ist ein Skandal. Das liegt natürlich daran, wie die verschiedenen Fraktionen zum Verfassungsvertrag positioniert sind, und es liegt daran, was man quasi von diesen Militäreinsätzen hält. Und da ist es so, dass meine Fraktion sehr klar gegen den Verfassungsvertrag ist. Und dass meine Fraktion gegen diese Form der EU-Militarisierung auch eine klare Gegenposition hat. Da kann ich auch sagen, dass quasi eine Position wie meine, dass man grundsätzlich gegen eine Militarisierung der EU ist, wird nicht vollständig geteilt. Aber dass das in der Form, wie es derzeit stattfindet, nämlich zum Beispiel, dass man auch Präventivkriegskonzept haben will bei der EU und so weiter, dass dieses wird auch vollständig in meiner Fraktion kritisiert. Und deshalb rechne ich im Moment damit, dass wir dieses Thema nochmal weiter hochziehen. Ich habe da jetzt da auch die entsprechende Rückendeckung bekommen. Und dass wir versuchen, sowohl das öffentlich zu machen, was da im Moment gerade läuft, als auch dann praktisch parlamentarisch mit Anfragen, mit Debatten und so weiter.
Zeitrahmen gibt es da noch nicht, also dass man sagen kann, in den nächsten Tagungen des Parlaments im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, wird das irgendwann auftauchen.
Ich vermute, dass das dieses Jahr noch funktionieren wird. Ich muss jetzt gucken, wie ich das innerhalb der Fraktion eintüte, und dann werden wir das aber dieses Jahr auf jeden Fall noch hochziehen, weil das für mich eines der zentralen Projekte ist, und das ist immer so. Ich meine, ich werde dann einfach sagen, für mich ist das zentral und das muss jetzt passieren, und dann gehe ich davon aus, dass es mittelfristig dann irgendwann auch unterstützt wird.
Zu den anderen Fraktionen kannst du sagen, es gäbe eventuell Unterstützer für eben diese das Einbringen von diesem Problem, oder sind die sozusagen schon eher auf dieser Linie, die du eben erwähnt hast?
Also ich stehe im Unterausschuss Sicherheit und Verteidigung der Konstellation gegenüber, dass es ein enges Vertrauensverhältnis zwischen den dortigen Konservativen und Grünen gibt, die Sozialdemokraten dort relativ wenig präsent sind, aber diese Position ebenfalls völlig mittragen. Von den Rechten diese Position ebenfalls unterstützt wird. Das heißt, die Konstellation ist völlig klar, die anderen wollen, dass das derzeit so passiert, haben allerdings ein Problem, dass sie nicht ausreichend informiert werden. Und da habe ich jetzt eine Koalition aufgemacht, indem ich gesagt habe, ja, wenn ihr Bedarf weitere Informationen sind und mein Bedarf auch weitere Informationen sind, dann müssen wir doch an dem Punkt weiter nachhaken. Und jetzt hatten wir ein extra Tagesordnungspunkt daraufhin im Unterausschuss, wo das dann umfangreich debattiert wurde mit den entsprechenden Haushaltspolitikern. Und es war dann so, dass der Versuch gemacht wurde von den anderen, einen sogenannten Haushalt B der Europäischen Union zu etablieren. Das heißt einfach, dass praktisch das, was die Mitgliedstaaten in diesem Bereich finanzieren, in einen sogenannten Haushalt B aufgeführt wird. Was natürlich nur bedeutet, dass man das derzeitige Chaos einfach hinter sich lassen will und praktisch da dann den nächsten Schritt geht. Insgesamt ist es völlig klar, das ist nicht zu akzeptieren, und deshalb ist im Grunde klar, die Konstellation ist, die anderen haben da völlig andere Positionen. Typisch ist da Angelika Beer von den Grünen, die quasi mein direktes Pendant ist, die selbstverständlich diese Militarisierung der EU will und da auch eine Vorreiterin davon ist, und insofern auch diese Haushaltsprobleme nur welche sind, dass es jetzt gerade eben so ist, dass man nicht genügend Informationen bekommt, aber ansonsten wollen die das.
Ja, soweit der Tobias Pflüger, Abgeordneter der Linken im Europaparlament, jetzt hier in einem abschließenden Interview zu dem EU-Militärhaushalt. Im EU-Parlament gibt es halt, wie ihr gehört habt, verschiedene Initiativen, jetzt dagegen vorzugehen. Die jetzt nicht im Parlament sitzen, können aber auch noch sozusagen auf andere Art und Weise ihren Protest gegen die EU-Militarisierung anmelden. Ich darf dann nur darauf hinweisen auf den Ostermarsch, der am 15. April 2006 in Ulm stattfindet. Die Organisatoren begründen es damit, dass Ulm eine Schlüsselrolle bei der Transformation der Bundeswehr zu einer international operierenden Eingreiftruppe einnimmt, und deswegen haben sie entschieden, dass der diesjährige Ostermarsch am 15. April in Ulm stattfinden wird. Ja, soweit, und schon sind wir am Ende der Sendung, der Themensendung der Fokus Europa Redaktion. Ich darf euch noch darauf hinweisen, morgen um 12 Uhr wieder eine Nachrichtensendung der Fokus Europa Redaktion, 12 bis 15 Uhr. Für heute verabschieden wir uns. Verantwortlich für die Zusammenstellung der Sendung war der Hardy und der Michel, und wir sagen Tschüss.
Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.